SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon, mit einer Sonderausgabe von der Leipziger Buchmesse und mit Musik der Gruppe Botschaft.
Von wegen an und für sich gut. Sag mir alles, fühl dich frei. Doch du bleibst besser auf der Hut. Das Kunststück des Betrugs heißt Heuchelei.
Das Kunststück des Betrugs heißt Heuchelei. Das war Musik der Band, die sich schlicht und einfach Botschaft nennt und die wir in dieser Stunde immer mal wieder hören werden. Um Betrug und Heuchelei geht es auch in den zahlreichen Romanen, die in den vergangenen Tagen auf der Leipziger Buchmesse präsentiert und diskutiert worden sind. Die Autorinnen und Autoren erzählen in ihren neuen Werken von Sex und Liebe in Zeiten von Dating-Plattformen und dabei hat es die Romantik manchmal etwas schwer. Die Beziehungen, mal hetero, mal schwul, befinden sich in diesen Büchern im medialen Krisenmodus. Zwei Romane aus dem Reigen dieser Liebes- bzw. Liebesendbücher sind ganz besonders bemerkenswert. Zum einen Daniela Kriens Roman »Die Liebe im Ernstfall«, zum anderen Gunther Geltingers Roman »Benzin«. Beide Werke stellen wir in dieser Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin ausführlich vor. Zwischendurch ist die Botschaft der Botschaft zu hören. Musik verändert nichts, lautet der Titel des Debütalbums. Und zu fragen wäre natürlich, wen oder was Literatur verändern kann. Nichts? Das wollen wir nicht glauben.
Gelebte Hoffnung, Miriam, bis es mich spät nach Hause treibt.
In Leipzig lebende Schriftstellerin Daniela Krien lässt in ihrem Roman »Die Liebe im Ernstfall« reihenweise Frauen an rücksichtslosen, fremdgehen und politisierenden Männern verzweifeln, um schließlich das Matriarchat zu feiern. Ich habe mit der Autorin im ARD-Forum der Leipziger Buchmesse über ihr Buch gesprochen.
Frau Krien, es handelt sich um einen Text, der zunächst einmal mit einem Paar beginnt. Das sind Paula und Ludger. Paula arbeitet in einer Buchhandlung. Er ist aufstrebender Architekt. Was verbindet die beiden denn, beziehungsweise was trennt sie?
Also es verbindet sie der Wunsch nach Familie, nach Partnerschaft. Und es trennt sie, dass sie sich gegenseitig nicht wirklich wahrnehmen. Also sie verlieben sich beide in ein Bild. Und dieses Bild hat mit der Realität relativ wenig zu tun.
Sie ziehen ja dann auch in eine gemeinsame Wohnung, so ein, könnte man sagen, kalt, schickes Loft. Sie haben gemeinsame Pläne. Das Problem beginnt ja damit, dass er dann irgendwann seltsame Weltverbesserungsideen pflegt. Was treibt den Kerl eigentlich um?
Naja, ob die so seltsam sind? Also er ist schon irgendwie ein Ideologe. Er ist, man könnte fast sagen, so ein Ökofaschist.
Also doch seltsam.
Naja, die Sache an sich ist ja erstmal gut. Also er versucht so zu leben, dass sein ökologischer Fußabdruck auf dieser Welt so klein wie möglich bleibt. Nicht Auto zu fahren, einfach sehr sparsam zu sein. Er spendet relativ viel Geld an Menschenrechtsverbände und so weiter. Er macht gute Dinge. Er macht gute Dinge, aber er macht das mit einem derart hohen moralischen Anspruch auch an andere Menschen, dass er permanent auch seine Frau damit erzieht.
Er traktiert sie nahezu.
Er traktiert sie ziemlich damit und eigentlich ist alles, was er tut, total sinnvoll und sie schließt sich dem aber nicht an, einfach aus Protest, weil sie nicht erzogen werden möchte.
Ich glaube, die Form ist natürlich auch die Frage, wenn das Gute umschlägt in so eine Gesinnungsdiktatur und die kann ja auch in einer Familie stattfinden, dann wird es schwierig und das kulminiert dann irgendwann auch. Die beiden bekommen zwei Kinder und eines, Johanna, die Jüngste, stirbt zeitlich relativ nah an einer Impfung und jetzt gibt es richtig Stress, das kann man sich vorstellen, aber der Stress ist nicht vor allem Trauer, sondern Ludger wirft ihr im Grunde genommen vor, das Kind überhaupt geimpft zu haben. Wie kommt er überhaupt dazu?
Er hat sich tatsächlich einfach mit dem Thema beschäftigt, aber hat in dem Moment, als die Impfung ansteht, sich erst im letzten Moment in diese ganze Sache eingeklinkt. Diese ganze, sagen wir mal, medizinische Versorgung des Kindes hat ihn bisher wenig interessiert. Und er hat sich belesen, er ist, man könnte sagen, ein Impfgegner. Er ist also nicht dafür, dass Paula das macht, aber Paula geht trotzdem zum Arzt, weil sie hat bisher das auch immer alles allein getan. Er hat sich, wie gesagt, wenig interessiert. Und als dann wirklich etwas passiert, wirft er ihr das vor. Er wirft ihr vor, dass sie den Tod dieses Kindes verschuldet hat.
Die Liebe schlägt dann wirklich in Hass um und die beiden trennen sich. Warum finden sie nicht trotzdem auf einer höheren Ebene zusammen? Also Trauer kann ja auch dazu führen, dass man dann einen gemeinsamen Weg geht, der dann viel enger vonstatten geht.
Ja, da fehlt den beiden eben wirklich die innere Verbindung. Es war von Anfang an etwas nicht da in der Beziehung. Und solange keine Krise auftrat, keine ernsthafte Krise, führte das nicht zum Bruch, diese fehlende Verbindung. Aber in dem Moment, wo sozusagen der Ernstfall eintritt, endet in dem Fall auch die Ehe.
Einen ganz anderen Ernstfall wird uns jetzt präsentiert im zweiten Kapitel des Romans. 5 Teile hat der Roman insgesamt. Nach Paula lernen wir Judith kennen, die ein ganz anderes Liebesleben pflegt. Wie lernt die denn ihre Männer kennen?
Judith lernt die Männer hauptsächlich auf Partnerschaftsportalen kennen. Sie ist eine relativ erfolgreiche, sehr eingespannte Ärztin, hat noch ein Pferd zu versorgen, hat ein eigenes Pferd und reitet leidenschaftlich gern, hat einfach wenig Zeit, im analogen Leben Menschen kennenzulernen. Also treibt sie sich auf diesen Partnerschaftsplattformen herum und ja, macht ihre Kontakte.
Und wie sieht nun ihr Ernstfall der Liebe aus?
Es ist schwer zu sagen, es passieren diverse Dinge. Also sie sucht einerseits nach einer erfüllten Partnerschaft, andererseits hält sie es einfach auch gar nicht aus. Wenn ein Mann ihr zu nahe kommt, dann flieht sie wieder aus der Beziehung und es gibt dann tatsächlich einen Mann, den sie kennenlernt, den sie lieben kann und dann passiert etwas, das möchte ich aber gar nicht erzählen.
Nein,
weil
das
möchte
ich auch nicht erzählen. Das Interessante ist nur, dass der Ernstfall sozusagen das ist, wonach sich andere Frauen und Männer auch sehen, nämlich Ernsthaftigkeit im Grunde genommen und nicht eine lockere Abendunterhaltung mit Erotik im Nachspann. Und das ist ein Spiegel zu dem, was die anderen Frauen und Männer in diesem Roman erleben. Sie ist sozusagen das Antimodell, allerdings ist sie auch ein sehr modernes Modell. Ist das das Problem von Männern und Frauen, dass wenn sie sich auf diese Unverbindlichkeit einlassen, dass sie dann Probleme mit der Ernsthaftigkeit der Liebe haben?
Ja, ich denke schon. Also wenn man die Liebe reduziert, so wie Judith das tut, auf kulturelle Aktivitäten und Sexualität, dann fehlt natürlich etwas ganz Entscheidendes.
Wie sind denn die verschiedenen Frauenperspektiven, die Sie erzählen, miteinander verbunden in Ihrem Roman?
Ganz unterschiedlich. Also es gibt diese beiden Freundinnen, Paula und Judith, die sind eben ja, durch eine lebenslange Freundschaft verbunden. Paula ist Buchhändlerin, alle Frauen sind in dieser Buchhandlung Kundinnen, Judith ist Ärztin, alle Frauen sind Patientinnen bei ihr. Die letzten beiden Figuren, Jorinde und Malika, sind Schwestern und Brida in der Mitte, die Schriftstellerin, ist sowohl befreundet mit Judith, als auch alle anderen lesen ihre Bücher. Und insofern gibt es ja Verknüpfungen zwischen allen, manchmal lose, manchmal enge.
Für mich ist das zentrale Drama dieses Romans die Ehe zwischen Götz und Brida. Sie haben es gerade eben gesagt, Brida ist Schriftstellerin. Warum scheitert die Ehe von Götz und Brida?
Die Ehe scheitert an Ansprüchen. Brida möchte Kinder, sie möchte aber auch schreiben. Und sie wünscht sich an einem bestimmten Punkt, dass Götz mindestens die Hälfte des Haushalts und der Kinder mit übernimmt, sodass sie einfach Zeit gewinnt, um ihre Arbeit zu tun. Auf der anderen Seite verdient sie kein Geld damit, in dem Moment, wo sie das fordert. Er verdient das Geld, er sagt, du willst zu viel, im Moment muss ich einfach arbeiten und du musst jetzt mal für die Kinder da sein, deine Zeit kommt noch, du kannst dich später wieder um das Schreiben kümmern. Damit gibt sie sich nicht zufrieden. Sie will alles auf einmal, er aber auch. Und sie finden einfach keinen wirklich guten Kompromiss. Und sie ist diejenige, die aus dieser Ehe dann ausschert.
Ja, sie verheddern sich im Alltag und das liegt aber auch ein bisschen an Götz, der sich nie so richtig entscheiden kann. So wie er in die Beziehung hineingegangen ist, so scheint er auch wieder hinauszugehen. Sie trennen sich, aber er bleibt dann an ihr irgendwie noch kleben. Er gibt die Beziehung zu seiner Ex-Frau irgendwie nicht so richtig auf. Was ist das für ein Typ Mann?
Ja, er liebt sie. Er gibt sie deswegen nicht auf, weil er eigentlich doch daran glaubt, dass sie die richtige Frau ist. Vor allem ist sie die Mutter seiner Kinder. Er ist ein einerseits moderner Mann, andererseits hat er auch traditionelle Vorstellungen. Zum Beispiel glaubt er eben, dass es besser ist, wenn sie mit den Kindern die ersten Jahre verbringt und die Kinder nicht in eine Tageseinrichtung gehen. Und da kollidieren eben auch bestimmte Rollenvorstellungen, wie sie es, glaube ich, in ganz vielen Partnerschaften heute tun, weil alles neu ausgehandelt werden muss.
Und wir haben jetzt folgende Szene. Wie gesagt, Götz und Brida fahren in den Urlaub, aber die neue Geliebte ist schon mit dabei. Und an genau der Stelle sind wir jetzt im Roman mittendrin und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dieser Szene. Bitte sehr, Frau Krieden.
Ja, also ich lese eine Szene aus dem Urlaub und Götz hat eben, wie gesagt, schon eine neue Freundin, die heißt Svenja. Und trotzdem sind sie alle gemeinsam eben in diesen Urlaub gefahren. Svenja springt kopfüber vom Steg in den See. Sie trägt einen sportlichen schwarzen Badeanzug und eine pinkfarbene Badekappe. Sie taucht wieder auf, dreht sich um, winkt, dann krault sie mit ruhigen, korrekten Bewegungen davon. Die Kinder versuchen, nebeneinander auf ihrer Luftmatratze aufzustehen und ebenfalls zu springen. Sie schreien und lachen, lassen sich rücklings ins Wasser fallen, klettern wieder zurück auf die schaukelnde Insel und rufen, guck mal, Mama, bevor sie erneut in den See plumpsen. Hermine will, dass Götz zu ihnen kommt. Mit jedem Lebensjahr hängt sie mehr an ihm. Schon immer war ihr Verhältnis zu ihrem Vater inniger gewesen als zu Brida. Hermine war gerade 2 Jahre alt geworden, als Undine geboren wurde und ihre Schwester entthronte. Von da an war es Götz gewesen, der sie nachts beruhigte, morgens zur Tagesmutter brachte und nach dem Abendessen mit ihr zum Spielplatz ging, wo sie rutschte und schaukelte, bis sie müde wurde und Götz sie auf dem Arm nach Hause trug. Götz lässt sich nicht lange bitten. Er rennt ins Wasser und ist mit wenigen Schwimmzügen bei den Mädchen. Sie quieken und spielen, dass er ein Hai ist. Brida schaut ihnen zu und wünscht sich, dass die kraulende Frau nicht zurückkehrt. Wie die drei im Wasser toben, wie sie lachen und ganz im Augenblick sind, hat nichts mehr mit ihr zu tun. Sie ist kein Teil mehr davon. Die Mädchen und Götz sind eine Familie, sie und die Mädchen sind eine andere. Wenn Hermine und Undine erwachsen sind, werden sie vermutlich vergessen haben, dass Götz sie mit lautem Gebrüll an den dünnen Beinen von der Luftmatratze gezogen hat, dass er mit ihnen geschwommen und getaucht ist, während Brida am Rand des Stegs stand, gegen die aufsteigenden Tränen kämpfte und winkte. Vielleicht werden sie in ihrer Erinnerung Svenja dort stehen sehen. Vielleicht wird aus jener Zeit, in der sie eine Familie waren, nicht ein einziges Bild bleiben. Der Boden unter ihr schwankt. Kinder kommen über den Steg gerannt und versetzen ihnen Schwingungen, bevor sie ebenfalls springen und Brida vor dem spritzenden Wasser zurückweicht. Weit draußen auf dem See taucht alle paar Sekunden die pinkfarbene Badekappe von Svenja auf. Sie hat die Richtung gewechselt. Geschmeidig und schnell nähert sie sich wieder dem Ufer. Wenn sie Götz und die Mädchen sieht, wird sie mit ihnen herumtollen, wird den Kindern Kunststücke zeigen und Bewunderung ernten. Und bald wird sie ein Kind von Götz austragen. Brida steht schon zu lang in der prallen Sonne. Ihre Schultern brennen. Sie will mit Götz und den Mädchen zum Gutshaus laufen, von der Terrasse aus über den See blicken und ein Eis essen. Wie alle anderen Familien möchte sie mit ihren Kindern und ihrem Mann unter einem Sonnenschirm sitzen, träge und hitzeschwer und voller Gewissheit darüber, wo sie hingehört. Und gegen Abend, wenn die Mädchen auf die einzige größere Erhebung in der Umgebung laufen, wie sie es fast jeden Abend tun, um den Sonnenuntergang zu fotografieren und sich wieder und wieder den Wiesenhang hinabrollen zu lassen, wird sie mit Götz den Schlangenweg durch die Brachlandschaft entlanglaufen, bis zu dem Hochsitz, und die tiefstehende Sonne wird den Schatten des Jägerstandes lang über die Wiese werfen. Vögel werden aufsteigen, um die im letzten Licht tanzenden Insekten zu fangen, und Götz wird sich von hinten an sie drücken. »Sag mir, was du willst«, wird sie flüstern, und er wird es so deutlich sagen, wie er es immer tut. Nichts ist unerotischer als ein Mann, der keine Forderungen stellt. Und das, was er will, wird sie ihm geben. Nicht nur, weil er es verlangt, sondern weil es ihr selbst Lust bereitet. Und auf dem Rückweg wird er ihre Hand halten und sie erst loslassen, wenn sie vor ihrem Ferienhaus stehen und Brida den Schlüssel aus ihrer Tasche zieht und aufschließt. Gemeinsam werden sie hineingehen, den Wein aus dem Kühlschrank nehmen, auf die Terrasse hinaustreten und auf die Kinder warten. »Mama, guck mal, was ich kann!« Undine steht auf Götz' Schultern und springt nach vorne ab. Dann schwimmt sie ein paar Züge, erklimmt die Stufen der Leiter, die zum Steg hochführt, und steht tropfnass vor ihr. »Svenja kann ein Salto«, ruft sie begeistert. »Wusstest du das?« Svenjas pink bedeckter Kopf taucht ebenfalls am Steg auf. Sie klettert rasch die Leiter empor. Götz folgt ihr. »Wenn es dir recht ist«, sagt er, »machen Svenja und ich noch einen Ausflug mit den Kindern. Dann kannst du bis zum Abend in Ruhe schreiben.« In Ruhe schreiben. Jahrelang hat sie sich nichts anderes gewünscht. Jetzt, wo sie die Kinder nur noch zur Hälfte hat, nur noch die Hälfte ihrer Kinderlebenszeit mitbekommt, die Hälfte ihrer Freuden, die Hälfte ihrer Sorgen, da kommen keine Worte mehr. Jetzt, wo das Wechselmodell, das gerechteste Kinderaufteilungsmodell, das Juristen sich erdacht haben, ihr die Freiheit verschafft, ungestört zu arbeiten, da versiegt die Quelle. Wie sie es hasst, dieses Modell, das den Kindern ihre Verankerung nimmt, dass sie von einer Vaterwoche in die Mutterwoche, von einer Vaterwohnung in die Mutterwohnung treibt, damit alles gerecht zugeht. Aber auch Brida wollte nicht verzichten. Und selbst jetzt im Urlaub geht es gerecht zu. Die eine Hälfte des Tages verbringt Götz mit Svenja und den Kindern, die andere Hälfte übernimmt Brida. Und wenn sie sich zufällig alle entschieden haben, den Tag am See zu verbringen, dann sehen sie aus wie eine große, glückliche Familie. Noch immer liegt der Steg in der prallen Sonne. Obwohl es keine reale Gefahr gibt, fühlt sie sich der Welt schutzlos ausgeliefert. Im Ernstfall ist sie allein. Ihr Gesicht brennt, in ihrem Kopf jagt ein Gedanke den nächsten. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist keine Romantik. Liebe ist eine Tat. Man muss die Liebe vom Ernstfall aus betrachten. Alles, was sie früher über die Liebe geschrieben hat, ist Unsinn.
Daniela Krien liest aus »Die Liebe im Ernstfall«. In dieser Passage, Frau Krien, hören wir natürlich einen der zentralen Sätze dieses Romans. Man muss die Liebe vom Ernstfall aus betrachten. Was ist denn gewonnen, wenn man die Liebe vom Ernstfall, vom Scheitern her betrachtet?
Ich denke, erst dann weiß man, dass etwas Liebe ist. Solange der Ernstfall nicht eingetreten ist, kann man das, glaube ich, einfach nicht gut beurteilen. Dann kann das eine funktionierende Beziehung sein und auch eine Verliebtheit. Aber ob es wirklich eine stabile Liebe ist, weiß man erst, wenn irgendetwas passiert. Das kann auch etwas Positives sein, wo sich ein Paar zu bewähren hat.
Brida ist ja Schriftstellerin, das haben wir bereits gesagt. Und von ihr kommt der Gedanke, alles, was sie früher über die Liebe geschrieben hat, ist Unsinn. Was hat sie denn sozusagen, das erfahren wir ja nicht, aber was hat sie denn über die Liebe geschrieben?
Ja, sehr romantische Dinge eben. Ne? Sie ist sehr vom Gefühl ausgegangen, von der Leidenschaft. Und glaube ich, wie die meisten jungen Menschen hat sie eben einst Leidenschaft mit Liebe verwechselt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das muss man, glaube ich, auch so machen, wenn man jung ist.
Wenn man alt ist, nicht mehr?
Ich glaube, man muss ein bisschen klüger werden, wenn man älter wird.
Wirklich?
Ja.
Keine Dummheiten mehr?
Ja, vielleicht hin und wieder, aber nicht so durchgehend.
Okay. Brida wird ja über all das, was sie da erlebt hat, ein Buch schreiben. Sie wird ihre eigene Liebe auch ganz anders einordnen im Rückblick. Ist das auch für eine Autorin ein Art therapeutischer Ansatz, das zu bearbeiten, oder ist das zu kurz gedacht?
Also das war es jetzt für mich nicht.
Ja, das ist gut, dass Sie das auf sich bezogen haben, weil ich meinte das ja auf die
Sie
Figur.
Achso, Sie meinen das tatsächlich für die Figur.
Ja, ich war
also
noch...
Also in dem Falle der Figur ist es tatsächlich so, dass sie da etwas verarbeitet und auch mit abschließt. Sie schließt die Beziehung mit Götz erst dann ab, als dieser Urlaub gnadenlos schief geht und sie nach Hause fährt und beginnt, ein Buch zu schreiben. Mhm. Und dann beginnt eigentlich für sie erst ein neuer Lebensabschnitt.
Sie haben ja natürlich jetzt gerade auch eine Steilvorlage geboten. Tatsächlich hatte ich den Eindruck, dass diese Geschichte die intensivste ist. Hier erleben wir eine Autorin. Ist es auch dann tatsächlich so für Sie als Autorin so gewesen, dass Ihnen Brida am nächsten ist?
Für mich war immer die Figur mir am nächsten, die ich gerade geschrieben habe. Aber jetzt, also im Rückblick sozusagen mit dem fertigen Buch, ist es schon so, dass die Schriftstellerin einfach, weil sie in der gleichen Problematik steckt wie ich, mir natürlich sehr nah ist. Also diesen Spagat zu schaffen zwischen Kindern und Schreiben, zwischen den banalen Haushaltstätigkeiten und einem kreativen Prozess, das ist einfach schwer. Und,
da haben Sie eigene Erfahrungen.
Da habe ich natürlich eigene Erfahrungen.
Mhm. Wie darf ich mir das vorstellen? Also in welcher Weise setzen Sie diese Erfahrungen dann tatsächlich auch in Literatur um?
Also ich setze nichts um, was ich konkret selbst erlebt habe. Insofern, da halte ich mich sehr fern davon, von wirklich autobiografischem Schreiben. Das interessiert mich auch nicht. Aber natürlich fließen da bestimmte Haltungen, bestimmte Geisteshaltungen oder meine Gedanken auch in die Gedanken der Figuren mit ein.
Wir müssen, glaube ich, über die Männer reden. Weil die Männer kommen relativ schlecht weg. Es ist schon so angelegt, dass die Frauenfiguren, sie stehen nicht nur als Kapitelüberschriften da, sondern es ist jeweils aus einem Art Schutzraum einer weiblichen Erzählung vorgetragen. Und die Männer sind in gewisser Weise Problemfälle. Also nicht nur, dass sie politisieren und mit ihren Weltanschauungen die Frauen quälen, manchmal sind sie auch überhaupt nicht in der Lage, ihren Alltag zu organisieren, wie Torben, auf den wir jetzt gar nicht weiter eingehen, weil der sich so trottelig benimmt. Aber die Männer sind so ein bisschen, sagen wir mal, die spielen in diesem literarischen Konzept, wenn man es mal so formuliert, eigentlich eine eher abseitige Rolle. Oder wie sehen Sie das als Autorin?
Das sehe ich ganz anders.
Erklären Sie mich auf.
Also es gibt sehr unterschiedliche Männerfiguren. Es gibt tatsächlich den totalen Versager, der nur den Narzissten, der nur sich selbst im Blick hat. Und es gibt Männerfiguren, wie zum Beispiel Paula, lernt zum Schluss Wenzel kennen und beginnt eine neue Liebe. Und das ist für mich eine ziemlich ideale Männerfigur. Und auch Götz als guter und stabiler Familienvater hat für mich jetzt nichts Negatives. Also insgesamt gesehen...
Nein, die Männer sind schon Fremdgeher, sie sind Besserwisser, sie sind Choleriker. Also sie haben schon ziemlich viele Eigenschaften und
ja,
es gibt sicherlich
auch
ganz
Frauen,
nette...
Die Frauen sind ja auch nicht durchweg nur positiv.
Das
die sind
haben
eben,
sie auch gemacht.
Ich habe eher das Gefühl, sie sind alle sehr menschlich. Sie sind einfach so, wie die Menschen sind, mit denen wir tagtäglich alle zu tun haben. Ich hoffe, dass die Männer nicht nur schlecht wegkommen in dem Buch, denn so habe ich es nicht geschrieben und auch nicht gemeint.
Jetzt müssen wir noch über einen Mann reden, dem mir aufgefallen ist. Der kommt im letzten Drittel, wird der stark. Denn sie verbinden die emotionalen Dissonanzen auch mit politischen Brüchen und Umbrüchen. Und da gibt es den Vater von Jorinde. Und diese Figur, die driftet sozusagen nach einiger Zeit auch ab. Was ist mit dem geschehen?
Ja, das ist der Vater von Malika und Jorinde. Das ist ein Orchestermusiker. Die kommen alle aus der DDR, meine Figuren. Nicht alle, es gibt auch, aber die Frauen,
die
fünf
Frauen
sind alle irgendwie im Osten geboren, ostsozialisiert und diese Vaterfigur Helmut tut das eben auch. Und der Helmut ist jetzt einer, der sich sehr von einer relativ linken Richtung in eine sehr, sehr konservative Richtung entwickelt hat.
Ja, ist fast ein Rechtspopulist, könnte man meinen.
Nein, ein Rechtspopulist ist er nicht. Er ist ja ein Orchestermusiker, er ist sowieso
naja,
nicht
aber wenn
politisch
ich das so
nicht tätig, aber er hat zumindest... Er ist eigentlich ein Fragender. Er stellt sehr provozierende Thesen in den Raum, sehr diskussionsfreudig, aber er ist für mich kein Rechtspopulist in dem Sinne.
Sagen wir so, er kündigt doch auch an, sich politisch zu engagieren, nachdem er dann in Rente gegangen ist. Und er ist jemand,
genau,
der dann irgendwie sagt, wenn da ein Araber auf der Straße läuft, dann wechsle ich die Seite. Also da kommen schon Ressentiments.
Er sagt zu seiner Enkelin, dass sie ein junges Mädchen, dass sie besser aufpassen soll, wenn eine Gruppe arabischer Männer auf sie zukommt, soll sie besser die Straßenseite wechseln. Darüber entspinnt sich dann ein Streit mit der Mutter dieses Mädchens, die sagt zu ihrem Vater, spinnst du? Warum schürst du solche Vorurteile? Und das sind Diskussionen, die einfach stattfinden. Das ist einfach, Helmut ist kein Nazi, er ist vielleicht jemand, der Vorurteile hat und der unkluge Dinge sagt. Deswegen finde ich noch keine wirklich problematische Figur. Und das ist etwas, was man, wenn man sich mit vielerlei Menschen unterhält und nicht nur mit denjenigen aus dem eigenen Milieu, dann trifft man diese Leute allerorts, die so denken.
Ganz bestimmt. Es gibt so eine Stelle, da bin ich so drüber gestolpert, weil ich natürlich da mich angesprochen gefühlt habe als Vertreter der Medien. Er zieht dann auch her, es gibt da so eine Formulierung, als die Medien über den Osten hergezogen sind. Und da habe ich mich gefragt, ist das Rollenprosa, ist das im Grunde genommen aus der Person heraus erzählt oder ist das etwas, was die Autorin Daniela Krien mir mitteilt?
Das ist nicht meine Perspektive. Also meine persönliche politische Perspektive, die kommt in diesem Buch wirklich nicht zum Tragen. Also ich habe hier einen rein ästhetischen Standpunkt. Das sagt die Figur und das sagt die Figur aus einer Erfahrung heraus, die zum Beispiel daher kommt, dass bestimmte Medien wie zum Beispiel der Stern oder der Spiegel oder auch die Zeit solche Betitelungen für den Osten gefunden haben wie Dunkeldeutschland oder Sachsen in Frakturschrift auf dem Spiegeltitel oder der Stern, der Schandfleck Deutschlands. Und das sind Dinge, die hat die Figur wahrgenommen und aufgenommen und sagt dann an einer Stelle einfach mal pauschal die Medien. Mhm. Das ist sicherlich eine unzulässige Verallgemeinerung, aber es ist die Figur, die sagt, das bin nicht ich. Und man kann sich darüber ja nun wirklich streiten, ob es besonders sinnvoll ist, so einen Titel aufzumachen.
Also darüber kann man sich im Grunde genommen gar nicht streiten, weil das ist eine Pauschalisierung, die überhaupt nicht zutrifft. Frau Krien, die Stärke dieses Buch ist es, wie ich finde, dass Sie diese sehr unterschiedlichen Frauenfiguren in, wie ich das vorhin formuliert habe, in so einem Schutzraum wirklich aufblühen lassen. Und es sind Geschichten, die im Hier und Jetzt stattfinden. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ein Roman, den ich empfehlen kann zu lesen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Aufgezeichnet wurde das Gespräch auf der Leipziger Buchmesse. Der Roman Die Liebe im Ernstfall von Daniela Krien ist im Diogenes Verlag erschienen. Sie hören SWR 2 Lesenswert Magazin mit einer Sonderausgabe zur Leipziger Buchmesse. Der in Köln lebende Schriftsteller Gunther Geltinger erzählt in seinem düsteren Roman Benzin von einem schwulen Ehedesaster auf einer Reise mit Ressentiments im Gepäck durch ein südliches Afrika, in dem Homophobie und politische Krisen wüten. Und genau wie bei Daniela Krien spielen auch bei Gunther Geltinger Dating-Plattformen eine wichtige Rolle im kriselnden Eheleben. Herr Geltinger, in dem Roman Benzin zieht ein schwules Ehepaar ins südliche Afrika. Vielleicht stellen wir die beiden, die da sich aufmachen, das Land bzw. die Länder kennenzulernen, aber dann auch sich selbst, mal ein bisschen vor.
Alexander ist Naturwissenschaftler, Biologe, er ist der rationale Kopf in dieser Beziehung. Vince, die Hauptfigur, ist der Erzähler und er ist auch selbst Schriftsteller. Das heißt, er schreibt über seine Beziehung als Institution. Er hat 2 Romane veröffentlicht, die ausschließlich über seine Lebenswelt erzählen, wo Alexander, sein Partner, eine Figur ist, also Steilvorlage sozusagen. Und dieses Miteinander ist mittlerweile zu einer Art Symbiose geworden. Vince braucht Alexander als Inspirationsquelle. Alexander hat von Vince natürlich auch die Vorteile, dass es so eine Künstlerehe ist, also dass es nicht ganz so bürgerlich ist, obwohl sie auch gute Anteile haben. Sie sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Sie reisen, was ein Privileg ist unserer heutigen Zeit. Wir können nach Afrika, nach Amerika, überall hinreisen, auch wenn Vince manchmal damit kokettiert, dass er als Künstler an der Armutsgrenze lebt. Sie können sich diese Reisen leisten.
Nun haben Sie gerade Ihr verflixtes 7. Jahr hinter sich gebracht. Und das
Sie haben schon das 19. Jahr hinter sich gebracht, aber das liegt schon sehr lange zurück. Genau.
Genau. Und im Grunde genommen ist es so, dass die beiden die vergangenen Jahre in einem Art Krisenmodus leben. Woran liegt das?
Der Modus ist immer nah an der Krise, weil ja das Schreiben diese Beziehung transparent macht, zur Öffentlichkeit hin. Also jeder hat Einblick. Vince sagt einmal im Buch, das Schlafzimmer ist so beschrieben, dass man es wiedererkennen könnte. Also eine offene Beziehung, nicht nur als Modus, sondern auch als Beziehungsform. Sie lassen sich Freiräume. Sie lassen auch Fremdgänge zu, allerdings unter gewissen Bedingungen. Die eigentliche Krise tritt aber dadurch ein, dass Vince genau das passiert ist, was in einer solchen offenen Beziehung nicht passieren sollte. Er hat sich verliebt.
In Manuel,
einen jüngeren Mann, der dieses Gleichgewicht zum Kippen bringt.
Jetzt stellt man sich die Frage, die gestatten sich regelmäßig Fremdgänge in Anführungsstrichelchen. Man könnte sagen, eine offene Ehe. Warum ist jetzt Vince so fasziniert von Manuel? Was zeichnet diesen Mann aus?
Was ihn auszeichnet, ist vielmehr, was ihn nicht greifbar macht, denn er entzieht sich Vince. Er spielt mit ihm auch mit seinen verschiedenen Gesichtern, die er in den digitalen Medien zeigt, in den sozialen Netzwerken. Er treibt ein Spiel von Nähe und Distanz, das Vince an der langen Leine hält, ihn immer Blut lecken lässt und dann wird er wieder weggestoßen. Und was ihn auch treibt, ist die fixe Idee, eine Beziehung zu dritt zu führen, das irgendwie in die Zweisamkeit zu integrieren. Also der Versuch, eine neue Form für das Leben zu finden, das auch ein bisschen diesen bürgerlichen Rahmen der beiden sprengt. Aber da macht Manuel nicht mit. Manuel ist jung, Ende 20 und hat die Vorstellung von einer ganz klassischen Zweierbeziehung.
Sie spiegeln diese schwule Ehegeschichte an einem anderen Paar, Bernd und Alf. Und da hat man so den Eindruck, dass dieser geregelte Rahmen, von dem Sie gerade auch gesprochen haben, besser funktioniert. Warum?
Naja, die beiden, das Vorzeigepaar sozusagen oder Vorbildpaar, die besten Freunde, gehen damit ganz anders um. Sie haben Sicherheiten und die verlassen sie aber auch nicht. Sie haben einen ganz klaren Plan, wie ihre Beziehung läuft. Ihre Fremdgänge haben Zeitfenster, Montag und Mittwochabend. Und auch ihre Reisen sind sozusagen von Anfang an durchgeplant. Sie haben einige Monate zuvor die perfekte Afrika-Reise hingelegt, was Vince und Alexander anstachelt, es genau anders zu machen. Weil die beiden Paare verbindet zwar eine Freundschaft, aber auch so ein bisschen einen Konkurrenzkampf. Wer führt das bessere, libertinärere Leben?
Sie schreiben ja in Ihrem Roman ziemlich schonungslos, wie ich finde, über den Markt der erotischen Möglichkeiten in der schwulen Community. Interessanterweise ist er im steigenden Alter der Beteiligten zunehmend frustrierender. Warum ist das insbesondere, und vielleicht ist das auch gar nicht so, da können Sie mich ja aufklären, innerhalb der homosexuellen Welt ein so starkes, ein so wichtiges Thema?
Also ich glaube, dass grundsätzlich das Thema Liebe im Alter uns alle angeht, egal in welcher geschlechtlichen Konstellation wir unsere Beziehungen führen. Was es ausmacht und was es vielleicht auch krisenanfällig macht, ist diese Sichtbarkeit. Man ist in den digitalen Medien, überhaupt in der heutigen Zeit, wenn man diese Plattform nutzt, sichtbar und fast transparent, also durchsichtig. Und man ist ganz stark abhängig vom Bild. Das heißt, die Liebe gehorcht gewissen Koordinaten. Sie ist an die Sichtbarkeit gekoppelt, die Attraktivität. Hinzu kommt beim schwulen Mann dass er ja über seine Sexualität eigentlich sozialisiert ist. Also der Befreiungskampf der Homosexuellen in den 80er und 90er Jahren hat Sex zur Politik gemacht. Wenn heute sich jemand outet, und es ist anscheinend immer noch nötig, dass homosexuelle Menschen sich bekennen sozusagen, dann definiert er sein Anderssein über die Sexualität. Das heißt, dass der homosexuelle Mann auch von der Gesellschaft her näher am Sex steht als der heterosexuelle Mann. Und das macht diese Kombination, das Altern in der Sichtbarkeit der digitalen Medien und auf diesem Markt, wo die Affäre und vielleicht auch das andere Leben ja in ständiger Verfügbarkeit ist, macht es prekär.
Alexander und Vince sind, wie gesagt, im südlichen Afrika unterwegs und wir haben da folgende Situation. Vince schaut die ganze Zeit, öffnet die ganze Zeit sein Smartphone, um auf dem Datingportal nachzuschauen, was sein Lover Manuel da anstellt. Er wartet auf Antworten, auf Reaktionen und sie entwickeln da ein interessantes Spiel von Nähe und Ferne, weil man muss sich das mal vorstellen, der Geliebte ist so weit weg, tausende von Kilometern entfernt und gleichzeitig ist er ganz nah, nämlich in der Hosentasche mit dabei. In welcher Weise verändert das die Liebesverhältnisse, insbesondere auch das Liebesverhältnis des Paares, das Sie in dem Roman beschreiben?
Es ist die Gleichzeitigkeit der Möglichkeiten. Sie sind in Afrika, gleichzeitig ist Vince in Deutschland bei Manuel. Es ist das Parallelerleben, das man jederzeit führen kann. Es ist aber auch dieses absurde Nebeneinander von die Armut, die sie in Afrika begegnen, dann die Welt zu Hause, die immer dabei ist. Das heißt, wir sind gar nicht mehr, wenn wir unterwegs sind, auf Reisen, sondern wir sind immer an mehreren Orten, wir sind gleichzeitig in mehreren Gefühlslagen, die man wegwischen, die man verändern kann. Das ist, glaube ich, dass es ein neuer Zustand ist, weil die Gefühle dadurch sich nicht verändert haben. Ich glaube, dass die Eifersucht, das ist ja kein neues Gefühl, sie wird nur durch die digitalen Medien vielleicht sichtbarer. Aber man ist eben viel unruhiger, viel nervöser in seinen Beziehungen. Und es ist eine Frage des Umgangs. Also wie werte ich meine Beziehung im Vergleich zu den Möglichkeiten, die mir stehen? Und wie hole ich das in die Beziehung, so dass es ein würdevoller Umgang ist?
Ja, der würdevolle Umgang, der scheint mir ganz zentral zu sein, denn ich habe mich gefragt, warum die beide die Reise nicht einfach abgesagt haben. Vince denkt die ganze Zeit an Manuel. Warum lässt der Alexander sich überhaupt auf diese Reise ein?
Weil sie aneinander glauben und weil sie auch glauben, dass sie das schaffen. Und die Reise ist gar nicht so wichtig als Katalysator. Sie wird zum Katalysator. Die Reise ist auch keine Flucht, sie wird zur Flucht. Sie reisen erstmal, weil sie sich das vorgenommen haben und weil auch, glaube ich, Vince im Hinterkopf hat, dass das schon wieder vorbeigehen wird. Es ist ja keine Katastrophe. Sie haben 19 Jahre miteinander verbracht. Sie werden das irgendwie überstehen und doch spüren sie, dass diese Sache jetzt etwas an die Oberfläche bringt, das vielleicht gravierender ist als eine bloße Verliebtheit, nämlich ein gewisses verlorengegangenes Vertrauen und ein Verlust der Sprache, der Zweisamkeit. Auf dieser Reise sind sie auf einmal stumm. Es kommt dazu, dass sie sich in Ländern bewegen, in denen eine Fremdsprache gesprochen wird. Sie reisen dann mit einem Dritten, mit dem unterhalten sie sich nur auf Englisch, das verfremdet sie noch mehr,
entfremdet und sie reisen in Ländern, in denen, das muss man sehr deutlich sagen, Homosexualität wahlweise verboten, verpönt ist, in denen Homophobie herrscht, und zwar auf dem Land genauso wie in den Städten. Und sie müssen ständig Angst haben, entdeckt, aufgedeckt zu werden, möglicherweise sogar an den Pranger gestellt zu werden. Sie reisen als Brüder da durch die Gegend. Und das ist,
geben sich als Brüder aus. Das ist die erste große Verleugnung. Also sich als Paar zu verleugnen, ist ein Eingeständnis der Schwäche eigentlich. Ja.
Ist vielleicht aber auch Notwehr.
Ist auch notwendig.
Genau. Ist notwendig, weil die Sicherheit geht vor. Man will ja auch nicht im Gefängnis oder sonst wo landen. Sie fahren dann Tag und Nacht und eines Nachts in tiefster Finsternis macht es dann Rums. Was ist geschehen?
Das wird nie so genau klar. War es ein Schlagloch, das sie aus der Spur gerissen hat? Der Reifen ist geplatzt. Ein Mann liegt auf der Straße. Er ist verletzt. Sie haben aber gewisse Warnungen gehört, unter anderem von Freunden, und auch die Seite des Auswärtigen Amts spricht von solchen Trickdieben, von solcher Trickkriminalität, dass ein Verletzter auf der Straße liegt als Vorwand, also ist gar nicht verletzt, Autos halten an, eine Chance zum Überfall. Das erzeugt eine große Unsicherheit. Was ist mit diesem Mann? Ist er verletzt? Was machen Sie mit ihm? Was macht er mit Ihnen? Es ist stockfinster. Das ist für mich die Schlüsselsituation, die Ausgangssituation dieser Reise. Ein Fremder, der mit einer Wunde in diese Beziehung platzt und so etwas veranlasst wie eine Übertragung der Verletztheit. Also seine Verletztheit kehrt die Verletztheit des Paares hervor. Es beginnt ein Spiel mit Schuld und Schuldgefühlen, mit Opfer- und Täterrollen, mit dem schlechten Gewissen des Europäers, der als Tourist in Ländern mit Kolonialhintergrund reist.
Die Situation ist skurril, zumal sich Unami heißt übrigens der Mann, das Opfer, was im Straßengraben liegt, dass dieser Mann sich als Reiseführer anbietet. Warum lassen sich Alexander und Vince überhaupt auf dieses Angebot ein?
Sie suchen den Abweg. Das wird Ihnen erst klar, als dieser Unfall passiert. Es gibt einen Satz im Roman, da denkt Vince darüber nach, ob Alexander überhaupt das will, 4 Wochen mit ihm durch ein Land zu reisen, in dem das einzig Bedrohliche, was ihm nahe kommt, die Heimreise ist. Also diese Afrika-Reise muss etwas verändern. Unami wird zu einem Symbolgefäß für ihre Projektion, für ihre Sehnsucht, für ihre erotischen Fantasien auch. Und der merkt es aber. Der merkt, dass die beiden Touristen, die angeblichen Brüder, die er durchschaut, ihn instrumentalisieren, und auch er spielt sein Spiel der Macht, auch er spielt sein Spiel mit den Rollen als Schwarzer, als ihr Unfallopfer, als ein Guide, der ahnungslose Touristen durch Afrika führt.
Und jetzt kommt das Benzin als erzählerischer Treibstoff ins Spiel. Sie reisen jetzt also zu dritt durch das südliche Afrika. Das Ziel ist nun, sind die Victoria Falls an der Grenze zu Simbabwe. Und da erleben sie allerlei. Und zunächst einmal werden sie vor einigen Prüfungen auch stehen. Innerhalb dieser Gemeinschaft, aber auch was die einzelnen Figuren angeht, werden Geschichten erzählt. Man tauscht sich Lebenserfahrungen aus. Man lernt sich besser kennen. Ressentiments, Scham wechseln sich ab. Und dann erzählt Unami eine Geschichte, die sehr bedrückend ist, aus seinem Umfeld. Und da wird das Benzin tatsächlich zu einem Lebens- und Todessymbol. Was erzählt der Mann Ihnen?
Unami erzählt den beiden vom Verlust seines Bruders Tendai, wobei nicht ganz klar ist, war es sein Bruder, war es doch nur ein Freund. Tendai ist auf scheußliche Weise ums Leben gekommen, indem ihn ein krimineller Mob einen mit Benzin gefüllten Reifen über den Kopf gezwungen hat und angezündet hat. Das ist eine Methode von Lynchjustiz, die es in Afrika gibt, auch in anderen Teilen der Welt, in den Favelas von Brasilien, auf Haiti werden solche Methoden teilweise angewandt. Das ist eine Methode, die eigentlich aus dem Freiheitskampf gegen die Apartheid stammt. Also man hat die Überläufer in den eigenen Reihen, die Kollaborateure mit den Weißen auf diese Art und Weise hingerichtet. Das war eine Methode, die aber jetzt übernommen wird, oder das Gewaltsystem hat diese Methode sozusagen erhalten und zu einer Art Selbstjustiz gemacht. Und das ist natürlich auch ein Zeichen von Rassismus, der auch in Afrika herrscht, unter den einzelnen Volksgruppen. Unami ist Simbabwe nach Südafrika geflüchtet. Er ist dort schlechter angesehen. Er ist ein Immigrant. Und sein Bruder Tendai wurde angeblich von Leuten auf einer Plantage, von Südafrikanern, auf diese Art getötet. Was aber unbewiesen bleibt. Diese Geschichte taucht immer wieder im Roman auf, aber kolportiert oder durch ein Medium. Einmal durch Unami erzählt, Vince findet dazu Videos im Internet. Er findet also immer nur Bilder von Bildern von dieser Tat.
Und diese Bilder kann man dann tatsächlich auch finden, wenn man es denn will. Ich als Literaturkritiker habe mir dann die Mühe gemacht und mir dann diese Bilder mal angesehen, und ich war sehr geschockt. Ich konnte die Lektüre nicht fortsetzen. Necklacing wird dieses Folterspiel, muss man fast sagen, genannt. Es ist der glatte Horror, und mit dieser starken Binnenerzählung geht es dann auch an die Grenze zu Simbabwe. Das Gewaltverhältnis innerhalb dieses Trios, aber auch sozusagen als großes großes Thema steht im Raum. Eine Grenze ist ohnehin ja immer ein Gewaltverhältnis, wirkt auf die Menschen ein und dann tritt dann auch eine Figur auf, die wir vielleicht kurz erklären und dann hören wir einen Ausschnitt aus dem Roman, nämlich ein Unhold namens Guma Guma. Vielleicht stellen Sie den ganz kurz noch vor.
Die Guma Guma sind eine nicht näher beschriebene Schleuserbande, also man nennt die Schlepper, die Flüchtlingen aus Simbabwe helfen, nach Südafrika zu kommen. Guma Guma, das ist eine Bezeichnung in einer der südafrikanischen Sprachen. Das ist Schleuserkriminalität. Die sind an der Grenze, suchen Leute sich aus, von denen sie wissen, die kommen nicht weiter. Es ist ja so, dass die Weißen immer weiterkommen. Also eigentlich sind Vince und Alexander nicht auf diesen Mann angewiesen. Sie haben Geld, sie können sich sozusagen durch die Grenze kaufen. Das können die anderen nicht. Und dennoch steht dieser Guma Guma für ein Gewaltsystem, das ihnen permanent begegnet. Ein Zeichensystem von Gewalt. Das fängt beim Blick von Vince manchmal an, Blick von Vince auf den schwarzen Körper und hört eben bei diesen krassen Videos, die er im Internet findet, nicht auf. Und diese Gewalt führt sie aber sozusagen ins Zentrum ihrer eigenen Humanität, ins Zentrum ihres Umgangs miteinander als Paar und in der Begegnung mit Unami, dem Fremden.
So, damit das Ganze nicht so theoretisch bleibt, hören wir jetzt mal einen Ausschnitt aus dem Roman Benzin von Gunther Geltinger. Das ist ein Text, der ungeheuer dicht ist, eine intensive Sprache und genau das werden wir jetzt auch erleben. Wir sind, wie gesagt, an der Grenze zu Simbabwe und unser Trio will einfach passieren. Und so einfach ist es gar nicht.
In der Halle stockt noch immer die Zeit, doch von Alexander keine Spur. Wo er zuvor mit Unami stand, hat ein neuer Schalter geöffnet. Die Menschen drängen dem Officer entgegen, in der Hoffnung auf seine Gnade. Auch an der Visa-Ausgabe sieht Vince sein neues Gesicht. Die Frau mit dem Tablet ist in der Mittagspause, zählt die Dollars, fickt den Guma Guma. Beim Anblick von 30 Dollar hatte der sich kurz die Lippen geleckt. Dann stand der Legohahnhaft in der Sonne und hielt Ausschau nach einem besseren Fang. Erst als Vince vor ihm auf die Knie ging und den Schuh aufschnürte, geriet sein Blut in Wallung. Dazu muss ich sagen, dass er sein Bargeld im Schuh mit sich führt. In der Hand hält Vince drei Formulare, ein blaues, ein gelbes und den handgeschriebenen Wisch, den er am Schalter an welchem gegen die Autopapiere eintauschen soll. Dreimal läuft er die Reihen ab, fragt dreimal einen kopfschüttelnden Beamten nach dem großen Blonden. Dann steht er am Nummernautomat und hört sein Herz in der Fremde hämmern. Sie haben für den Fall der Fälle nie eine Absprache getroffen. Die Heirat war das Äußerste an Absicherung, dass sie noch mit ihren Vorstellungen von Freiheit vereinbaren konnten. Draußen glüht der Wagen in der Sonne. Verrostet und staubig, als hätte ihn jemand, der nicht mehr zurückkam, vor langer Zeit dort abgestellt. An ihm vorbei schlingern die Transporter auf den Ladeflächen Familienclans, ganze Dorfgemeinschaften, Menschen, die einander nicht aufgeben wollen. Ein mit den Klebereflektoren behängter Typ drückt sich zwischen den Fahrzeugen herum. Als er Vince sieht, pirscht er sich an. Plötzlich glaubt Vince, die Reisefotos von Bernd und Alf besser zu verstehen. Die Entscheidung, das Land mit seinem Schmutz und Elend draußen vorzulassen. Er sieht die Bilder der Luxushotels und die Kataloglandschaften, das heitere Geschmuse auf den Selfies jetzt in einem anderen Licht. Er hat sich mit Alexander für das Risiko entschieden, doch tatsächlich war dieser Schritt ein Eingeständnis ihres Bankrotts, während Bernd und Alf auf ihrer Reise schlicht die Verantwortung für das übernommen haben, was sie sind. Ist es ein Zeichen von Liebe, wenn man sich und dem anderen die Wahrheit erspart? Er brauche vier davon, sagt der Händler und deutet auf den Wagen, zwei vorne, zwei hinten, und er hängt ihm die Leuchtstreifen ans Handgelenk. Vince, zermürbt von so viel Findigkeit, zahlt. Vor der Abfertigungshalle drückt er die Ware einem Mann in die Hand, der auf dem Boden sitzt. Die Frau neben ihm stillt einen Säugling und sagt, May the Lord be with you. Als fürsorglicher Erzähler müsste Vince an dieser Stelle seine Figuren an die Hand nehmen, wie zwei Kinder, die sich im Wald verlaufen haben und mit ihnen den langen Weg zurückgehen bis zu der Kreuzung, wo er den falschen Abzweig genommen hat. Doch als er sie endlich erreicht, stehen Alexander und Vince nicht mehr dort. Sie sind ohne ihn weitergegangen. Da sieht er den gehörlosen Jungen. Er teilt den Ankommenden ihren Platz zu, schickt sie mit souveränen Gebärden auf ihren Weg in die Hölle. Vince stürzt zu ihm hin. Er zeichnet Alexander mit den Händen in die Luft, seine Silhouette, die breiten Schultern, kahlen Schläfen, den Keil auf der Stirn, sein Marken- und Erkennungszeichen, als wäre ihm in all den Jahren kein besseres Attribut eingefallen. Der Junge packt seine Hand und führt ihn auf dem Weg, den er heute schon zigmal auf- und abgelaufen ist, durch die Menge in die Halle, vorbei an den Schalter mit dem Gewehrfeuer, der Stempel durch eine Tür, die, Vince würde drauf schwören, vorher dort nicht in der Wand war, dahinter ein großer, mit Bänken spärlich bestückter Saal, düster und dämpfig vom Stau der Menschen. Hinter einem langen Tresen sitzt ein Grenzbeamter und dirigiert mit fließenden Handbewegungen die Menge, das Aufstehen, Antreten, Abgehen. Die Glücklichen ziehen mit Stempel davon, die anderen trotten zurück auf die Bänke. Sie werden, weiß Vince, es wieder und wieder versuchen, bis ihnen nichts anderes übrig bleibt als der Weg durch den Fluss. Alexander steht in einer Ecke und füllt Formulare aus. Vince drückt dem Jungen ein paar Dollar in die Hand, der stößt einen kehligen Laut aus und stürzt davon. Alexander hebt den Kopf und winkt Vince zu sich. Wieder reihen sie sich ein, rücken auf, der Grenzbeamte empfängt sie mit mürrischem Gesicht. Er blättert die Papiere durch, klebt die Sichtvermerke in die Pässe und beschriftet sie mit den nötigen Angaben. Von seiner Langsamkeit bricht Vince der Schweiß aus. Er kassiert die offizielle Visagebühr und quittiert den Erhalt von 2x30 Dollar ordnungsgemäß mit dem Stempel. Dann hängen sie wie ausgeblutet an einem der Stehtische und warten auf Unami. Plötzlich sieht Vince sie überall. Junge Männer, manche fast noch Kinder, die ihm vorher in der Menge nicht aufgefallen waren, in ihrer schäbigen oder auch vorsätzlich abgerissenen Kleidung, die den Wartenden beim Ausfüllen der Formulare helfen oder mit ihrem Blick die Menge sondieren und diejenigen herausstechen, die bereit sind, für ihre Zukunft alles zu geben. Wie viel hast du bezahlt? 400, sagt Vince. Alexander pfeift durch die Zähne. Ich glaube Unami seine Geschichte nicht, sagt Vince. Wir sind ja auch keine Brüder. Bist du in ihn verliebt? Dass ausgerechnet du das fragst. Was sie der Kerl gekostet habe, neben ihnen steht der Österreicher, seine Frau fächelt sich mit ihrem Reisepass Luft zu. Ein Löwen, sagt Vince, das Gesicht des Mannes nimmt eine ungesunde Farbe an. Was steckt hinter der Sehnsucht der Weißen, die Big Five zu schießen? Kein Afrikaner würde den langen Weg nach Deutschland auf sich nehmen, um in der Eifel einen Rothirsch zu erlegen. Unami kommt zurück, präsentiert triumphierend die Einreisepapiere mit dem blutroten Stempel.
Gunther Geldinger, vielen Dank für diese Lesung. Sie haben es gehört, es gibt hier sehr starke Motive, der exotische Blick der Schwulen im südlichen Afrika, das Liebesverhältnis an der Grenze, die Herausforderungen, die zu bewältigen haben. Es ist ein Schriftstellerroman, es ist ein Afrika-Roman und es ist ein starker Liebesroman. Und es ist ein Roman mit wunderbaren Sätzen, die man sich gerne anstreicht, wie zum Beispiel der: Ist es ein Zeichen von Liebe, wenn man sich und dem anderen die Wahrheit erspart? Lassen Sie sich auf das Abenteuer ein, lesen Sie diesen Roman, ich kann den wirklich empfehlen. Vielen Dank, Gunther Geldinger, dass Sie hier und heute auf der Bühne waren und viel Erfolg mit dem Roman. Benzin ist im Surkamp Verlag erschienen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Otte, vielen Dank für Ihr Zuhören. Eine schöne Messe noch. Auf Wiedersehen. Dankeschön.
Aufgezeichnet wurde das Gespräch auf der Leipziger Buchmesse, die heute Abend zu Ende geht. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Sonderausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. In dieser Sendung standen zwei Bücher im Mittelpunkt. Zum einen Gunther Geldingers neuer Roman Benzin und Daniela Kriens Roman Die Liebe im Ernstfall. Beide Gespräche können Sie nachhören und zwar auf unserer Homepage swr2.de in der SWR Mediathek oder der SWR2-App. Die Musik kam heute von der Band namens Botschaft und ihrem neuen Album Musik verändert nichts. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.